direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zu Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei scharf sehenden Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Nachdem wir letzte Woche über die Fovea gesprochen haben und über den Punkt des schärfsten Sehens im Auge, wollen wir heute über einen Punkt sprechen, an dem wir gar nichts sehen, und zwar den wortwörtlichen blinden Fleck. Klaus, was ist das?
Ja, also erstmal viele spannende Sachen. Also erstmal ist es tatsächlich eher ein Fleck als ein Punkt. Und es gibt zwei, also eigentlich gibt es zwei blinde Flecken, aber jeder spricht vom blinden Fleck, weil es irgendwie sich wahrscheinlich besser anbietet, weil man eben metaphorisch auch immer spricht davon, da gibt es einen blinden Fleck. Also es gibt zum Beispiel den blinden Fleck vielleicht, wo man etwas nicht weiß, oder einen blinden Fleck, wo man eben mal was nicht sieht, weil man nicht richtig hingeschaut hat. Und es gibt aber tatsächlich auch einen blinden Fleck auf der Fovea. An dem Punkt kann man per Definition nichts sehen. Oder anders gesagt, man könnte auch sagen, empirisch kann man dort nichts sehen, weil dort...
Auf der Netzhaut oder auf der Fovea,
glaube ich. Entschuldigung, ich habe gerade Fovea gesagt. Gut, dass ihr mich berichtigt habt. Genau. Entschuldigt, es ist natürlich auf der Retina. Und das wäre ein bisschen heftig, wenn man auf der Fovea einen blinden Fleck hätte. Das wäre eine wirklich sehr innovative Sache. Okay, also auf der Retina gibt es einen blinden Fleck. Und das bedeutet, dass dort keinerlei Zapfen oder Stäbchen sind, also die Rezeptoren, die das Licht eben in elektrische Energie umwandeln. Und damit kann man tatsächlich davon sprechen, das ist nicht nur so ein bisschen blind oder so ein bisschen schwach, sondern dort fällt tatsächlich komplett die Information weg. Erstmal die Frage, warum gibt es den überhaupt? Das liegt daran, dass da eben eine Struktur zusammenläuft, der optische Nerv, wo einfach kein Platz mehr sozusagen ist, um solche Informationen wahrscheinlich oder solche Rezeptoren anzusiedeln. Und dann wird es eben jetzt spannend, weil wenn wir uns wirklich mal selber beobachten und wenn wir unsere Wahrnehmung beobachten, wenn wir mal überlegen, sehen wir sowas wie einen blinden Fleck, dann sehen wir ihn eben nicht. Also es könnte ja sein, dass wir, eigentlich müsste das so 15 Grad in Richtung nasal vom Zentrum her, müsste man eigentlich eine dunkle, schwarz oder wie auch immer sehen, eine Nichtinformation. Die Nichtinformation, wie die eingeblendet wird, das ist sozusagen arbiträr. Wahrscheinlich wäre es eigentlich erstmal schwarz anzunehmen. Aber es gibt solche Ausfälle nicht. Ja, jetzt könnte man erstmal der Meinung sein, naja, man hat ja zwei Augen, das wird dadurch kompensiert. Stimmt, das wird auch damit irgendwo kompensiert. Aber selbst wenn man ein Auge jetzt nur nutzt, ist es tatsächlich so, dass wir es nicht sehen. Jetzt könnte man denken, naja, es ist ja so, wenn man ganz genau ein Auge anschaut, dann bewegt sich das die ganze Zeit. Das ist so ein Nystagmus, nennt man das. Also es bewegt sich unfassbar schnell. Dieses Auge immer wieder, das hat auch eine Relevanz, nämlich dass ein Bild nicht einfach die ganze Zeit ja immer schwächer wird und schwächer wird, damit man adaptiert auf eine statische Information. Aber auch das erklärt nicht wirklich, warum man an der Stelle, wo eigentlich das schwarz sein müsste, trotzdem eine Bildinformation ist. Und dann kommt man schnell zu einem Mechanismus, der sehr intelligent ist, nämlich ein Filling-in, nennt man das. Das heißt, in diesem Bereich wird etwas Plausibles uns eingespielt vom Gehirn. Also es ist eine Leistung, die tatsächlich offensichtlich sie kann nicht ganz basal sein, weil basal ist eben rezeptorisch, ist nichts vorhanden. Und deswegen muss man annehmen, dass eben hier tatsächlich ein Mechanismus existiert, der diese Informationen einspielt. Und jetzt kann man ganz, ganz tolle Experimente dazu machen, um einfach mal rauszufinden, wie leistungsfähig dieser Mechanismus ist. Und ich kann ja gleich mal abgeben, aber erstmal eines, es ist eben nicht so, dass da einfach nur irgendwie sowas ganz Primitives eingespielt wird, also zum Beispiel einfach verdoppelt wird, das, was nebendran gesehen wird, oder vielleicht irgendwie einfach nur so integriert, was eben an Information ist, weil dann würde da im Prinzip irgend so eine schwammartige Information entstehen, sondern es existiert etwas sehr, sehr Plausibles. Uns fällt das eben im Alltag überhaupt nicht auf. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht trotzdem sehbar machen können.
Ja, Marius, ich würde mal direkt abgeben.
Genau, ich dich. Wollte ja auch gerade einhaken.
Wunderbar.
Weil dieser blinde Fleck, der hängt zusammen mit etwas. Also es gab in der Biologie meiner Schulzeit zwei Dinge, die uns immer gesagt wurden, die mich über die ganze Schulzeit total verwirrt hatten. Das eine war, wir haben einen blinden Fleck, weil da die Nerven durchgehen. Und ich habe nie verstanden, warum da Nerven überhaupt durchgehen müssen. Und das zweite war, unser Gehirn hat Faltungen, ne? Also diese Gyrisulki, also diese kennt ja jeder, dass unser Gehirn eben nicht glatt ist, glücklicherweise. Aber ne, da hieß es, das ist so, weil das Gehirn dann mehr Oberfläche hat. Und ich dachte immer, warum soll ein Gehirn denn Oberfläche haben? Ist ja keine Lunge. Was braucht es denn Oberfläche? Und erst dann im Studium und lustigerweise noch nicht mal im ersten Semester haben sich mir dann diese beiden Mysterien erschlossen, warum da Nervenzellen, also warum da Nervenstrang durch muss und warum unser Gehirn Oberfläche braucht. Und jetzt ist es ja so, also Klaus, korrigier mich, wenn ich das falsch erinnere, aber unsere Netzhaut ist ja eigentlich falsch rum gebaut. Also die Nervenzellen, die das Licht dann in elektrische Signale umsetzen, sind ja quasi hinten und der ganze andere Schmotter, die ganzen Kabel, jetzt mal laienhaft gesagt, die ganzen neuronalen Verbindungen gehen ja nach vorne Richtung Pupille raus. Also ein Intelligent Design wäre eigentlich anders. Ein Ingenieur, der jetzt einen Fotosensor baut, würde das genau andersherum bauen. Aber eben aus entwicklungsgeschichtlichen Gründen, weil es ein Teil des Gehirns ist, ist es so falsch rum. Und deshalb müssen halt an einer Stelle diese ganzen Nervenfasern, die ja falsch rum rausgegangen sind, eben wieder zurück Richtung Gehirn. Und das hat mir in der Schulzeit keiner gesagt. Und deshalb war dieser blinde Fleck und diese Nerven, die da durch müssen, immer ein Mysterium für mich, warum das denn so sein muss.
Ja. Also das habe ich jetzt tatsächlich auch neu gelernt. Das bedeutet, auf der Netzhaut liegen die Nervenzellen, die sich dann bündeln und dann halt sozusagen einmal durchgehen und der Sehnerv tritt sozusagen aus der Retina aus, wirklich.
Genau, und das Licht muss eben durch diese ganzen Nervenzellen durch und auch durch das Stützgewebe und so, was die hält, um nach hinten auf die eigentlichen Fotosensoren durchzukommen. Also ein Kamerasensor ist natürlich nicht so gebaut, aber aus eben auch Evolutionsgründen, aus auch entwicklungsgeschichtlichen Gründen, wenn sich das Gehirn ausstülpt und die Augen bildet. Und das sind wir eigentlich bei diesem zweiten, da unsere Netzhaut ja gebaut ist, wie auch die Oberfläche unseres Gehirns von der neuronalen Schichtung, hat uns in der Schule auch niemand gesagt, dass eigentlich nur diese oberste Schicht ja die ist, auf die es dann wirklich ankommt, wo die ganzen coolen Sachen passieren. Und dann bringt eine Faltung eben mehr Oberfläche, das heißt mehr oberste Schicht, wo diese coolen Sachen passieren können. Insofern sind es zwei Mysterien, die ich eben erst 10 Jahre später oder so im Studium auflösen konnte.
Ja, ja. Genau. Und dieser optische Nerv, dieses Phasenbündel ist eben wirklich so dick. Also es sind eben mehrere Grad, es sind 4, 5, 6 Grad visuellen Winkel, die das ausmachen. Also ein riesiger Teil der Retina, dass das ausmacht. Und das ist eben so gewaltig, dass wir, ja, im Prinzip könnte man jetzt erstmal sagen, naja, wenn da keine Information ist, dann ist da halt keine Information, dann sollte man doch so ehrlich sein, ja, in Anführungszeichen, und sollte das einfach so zeigen. Ja, ich meine, normalerweise, also Transparenz würde so aussehen. Also Transparenz, Datentransparenz, was eben da ist. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wir sind uns dessen nicht gewahr. Wir haben ein extrem gutes Filling-In. Das Filling-In kann man einfach tatsächlich mal ausprobieren. Kann man sich tatsächlich einfach so ein Kreuzchen, kann man sich aufzeichnen, kann auf das fixieren, kann kurz danach einen wirklich so ungefähr 4 Grad großen Kreis, kann man sich schwarz aufzeichnen. Und wenn man eben das genau so projiziert auf sein Auge, dass man das so fixiert und das Auge eben nur ein Auge benutzt, eben die Redundanz des zweiten Auges ausschaltet, dann sieht man plötzlich eine komplexe, große Struktur von 4 Grad, das ist ja gewaltig. Ja, also ich meine, um das nochmal in Erinnerung zu bringen, der Mond hat eine Ausdehnung von 0,5 Grad. Ja, also das ist jetzt mindestens das Achtfache bis Zehnfache von der Mondgröße, sehen wir nicht. Also mit einem Wort zum Beispiel, den Mond sehen wir dann auch nicht, wenn wir das eben so projizieren. Aber trotzdem ist es so, dass wir da etwas Plausibles sehen. Und man kann jetzt schöne Experimente eben machen, hatte ich gesagt, um zum Beispiel mal herauszufinden, dass wenn da eine Linie durchläuft, genau durch diese Projektion des blinden Flecks, dass wir diese Linie zum Beispiel vollständig gerade, beispielsweise wenn das eine Gerade ist, eben weiterhin sehen. Also das funktioniert schon mal. Selbst wenn wir sowas haben wie eine Spirale oder zum Beispiel so radiale Streifen, dann sehen wir das genauso, wie es tatsächlich auch ist, weil es plausibel ist. Also alles, was plausibel ist, wird im Prinzip verwendet. Aber jetzt gibt es natürlich ganz komplexe Sachen, die plausibel sind. Und üblicherweise, also die Lehrbücher, die enden genau an dieser Stelle, dass sie eben zeigen, Mensch, das geht ganz schön kompliziert und das sind eben sogenannte Gestalten, eben basale Gestalten, basale geometrische Gestalten, die tatsächlich eingefüllt werden können. Und irgendwann bin ich mal vor, ja, so 10 Jahren ungefähr, bin ich auf die Idee gekommen, einfach mal das ein bisschen zu hinterfragen und war ganz verwundert, weil ich immer angenommen habe, dass dieses Problem eigentlich gelöst ist, weil der blinde Fleck ist ein Klassiker, kannte schon die Antike und insofern, wie dieses Filling-in, also wie es funktioniert, das wissen wir zwar nicht, aber wann es, welches Resultat hat, das wissen wir eben schon, dachte ich, ja, weil es eben in den Lehrbüchern immer so glaubhaft gemacht wird, aber ich habe mich gefragt, es ist doch eigentlich komisch. Also ich schaue jetzt zum Beispiel, während ich diesen Podcast, während wir das aufnehmen, auf eine ziemlich komplexe Wand mit hunderten von CDs, CD-Rücken. Und mir fällt es trotzdem nicht auf. Und es ist jetzt natürlich so, es ist ziemlich unplausibel, dass das plausibel eingefüllt wird, diese Stelle und mit einem Wissen versehen wird, was sozusagen rein auf Geometrie basiert oder rein auf Gestaltgesetzen. Das ist unwahrscheinlich. Jetzt könnte man erstmal sagen, naja, vielleicht nehmen wir es ja einfach nicht wahr, weil in dem Bereich es nicht mehr ganz so scharf ist. Ja, das ist schon mal ein Mechanismus, der dazu weiterkommt, aber es muss noch mehr sein. Und ich habe das dann einfach mal so untersucht, dass wir systematisch Materialien hergestellt haben, die definitiv nicht einfach nur noch Gestalt psychologisch erklärbar sind. Also nehmen wir mal einfach die Flagge von irgendeinem bekannten Land, wo es eine Struktur gibt, was weiß ich, ein Stern oder manchmal ist es eine Sichel oder irgendwelche anderen Dinge, die man einfach kennen muss. Also sonst kann ich die, wenn die Information nicht da ist, kann ich die nicht sehen, also oder einblenden. Ja? Weil, also zum Beispiel, wenn wir das europäische Logo mit den Sternen sehen, dann ist das relativ einfach gestaltmäßig. Wenn ich einen Stern rausnehme, dann ist das ein bisschen, das ist ziemlich primitiv. Ich kann den sozusagen immer mir zudenken, weil sonst ist die Gestalt nicht vollständig. Aber wenn ich beispielsweise die türkische Flagge anschaue, dann ist es eben so, wenn ich die Symbole rausnehme, dann erschließt sich das aus der Umgebung nicht. Das ergibt nicht einfach nur eine gute Gestalt, sondern es ergibt eben die türkische Flagge, wenn ich die türkische Flagge kenne. Und das war so mein Startpunkt, dass ich eben Flaggen, Symbole, Brands und so weiter genommen habe und systematisch Teile ausgeblendet habe, die ich nicht inferieren kann aufgrund der reinen Gestalt. Und da ergab sich was sehr, sehr Spannendes, nämlich, dass Personen tatsächlich jetzt gesagt haben, sie sehen komplett, beispielsweise eines der faszinierendsten Beispiele fand ich den Apple-Apfel. Der hat eben diese charakteristische Bissspur. Und die Bissspur, also wenn die nicht da ist, dann ist es ein perfekter Apfel. So ist es eben imperfekter Apfel. Aber die Leute sahen tatsächlich den imperfekten Apfel. Oder eben bei den Flaggen sahen sie tatsächlich bestimmte Symbole, und waren sich sicher, dass sie dieses Symbol sehen, obwohl sie es nicht sehen konnten. Wir haben es definitiv ausgeschlossen. Und das war was sehr Faszinierendes und das hat mich dazu bewogen zu behaupten, dass es eben durchaus kulturelles beziehungsweise eben Erfahrungswissen auch widerspiegelt, was ziemlich spektakulär ist, muss man sagen, weil man eigentlich bisher immer davon ausgegangen ist, dass das rein auf ein Auffüllen aufgrund von Gestaltgesetzen ist.
Marius, was hat jetzt diese Tatsache, dass wir da wirklich ja dieses Filling-In machen, wie beeinflusst das auch unser Verständnis von der Welt und auch unser Zusammenleben? Wir haben schon, glaube ich, darüber gesprochen, was wir für ein Primat von Augenzeugenberichten haben. Wir haben, es gibt, ja, die ganze Epistemologie beschäftigt sich mit der Frage, wie erscheint uns die Welt, die wir, gibt es eine objektive Welt außerhalb der Wahrnehmung des Menschen? Und jetzt kommen ja ein paar Hansel daher und Psychologen und sagen, naja, also selbst wenn wir alles objektiv wahrnehmen, ja, und wir in einem krassen Realismus leben und die objektive Welt genauso greifbar ist, wie sie da ist, ein Teil füllen wir immer ein. Der kommt aus uns und nicht oder und nur bedingt aus der Welt tatsächlich.
Ja, wir haben ja schon in anderen Folgen darüber geredet, dass auch der ganze Rest nicht so ist, wie die Welt eben ist, sondern sehr viel von unserer Erfahrung, unserem Vorwissen damit reinkommt. Bei diesem blinden Fleck ist es halt das Faszinierende, dass es komplett, also dass da wirklich überhaupt nichts ist und alles, was wir da sehen, komplett eingefüllt wird. Aber generell, ne, wir haben ja auch schon mal, glaube ich, über den Film Die Zwölf Geschworenen geredet. Es ist gar nicht so neu, die Erkenntnis, dass sehr vieles, was wir wahrnehmen, konstruiert ist, aufgefüllt wird, eingefügt wird, ersetzt wird. Aber es ist so eine Erkenntnis, die viele Menschen vielleicht auch gar nicht hören wollen, weil es natürlich an den Grundfesten unseres Weltverständnisses rüttelt, wenn ich irgendwie zu dem Schluss komme, dass das, was ich sehe, zu einem großen Teil gar nicht in der Außenwelt ist, sondern von mir aktiv ergänzt wird, dann hat es auch was Beunruhigendes vielleicht, weil du hast Augenzeugenberichte genannt. Wem kann ich dann noch vertrauen, wenn ich schon meinen eigenen Augen eigentlich nicht vertrauen kann? Ich denke, so ein Unbehagen steckt da oft dahinter, weswegen solche Erkenntnisse dann auch, ja, es ist schön, dass es sie gibt und man weiß es natürlich, aber eigentlich im Alltag weiß man es dann doch wieder nicht oder vergisst es gerne, dass da so viele Unsicherheiten sind.
Wir sollten auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge zumachen, bei Zeiten, aber wir können ja trotzdem noch mal das ganz kurz anschneiden, und zwar diese Rolle der Wahrnehmungspsychologie in dem Sinne, sodass wir es halt sagen, also wie gesagt, wir stellen uns vor, wir sind bei Gericht, irgendjemand sagt, ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen, ich habe gesehen, Marius hat den Bürgermeister von Strohlendorf entführt, ich habe sein Gesicht erkannt, und dann sagt halt ein findiger Anwalt, Moment, Einspruch, Sie haben überhaupt nichts erkannt. Das Gesicht war genau im blinden Fleck und sie konnten nichts machen. Das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Aber trotzdem, warum, außer dass man das Gefühl hat, seinen eigenen Augen nicht trauen zu können, warum werden diese Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie, sage ich mal, teilweise ignoriert, beziehungsweise wenn sie nicht ignoriert werden, wie wird damit umgegangen tatsächlich? Weil sie werden ja auch einfach, ja, übergangen. So, und zwar nicht nur aus der Wahrnehmungspsychologie, sondern auch aus der gesamten Kognitionspsychologie, wenn man sich wenn man sich die Gedächtnisforschung anguckt, tatsächlich am Beispiel im NSU-Prozess während eines Mordfalls, also nationalsozialistischer Untergrund, eine große Frage, ob ein Verfassungsschutzmitarbeiter, der in einem Internetcafé war, das Opfer gesehen haben kann. Und dann gibt es, das sind ja auch sehr genuin wahrnehmungspsychologische Fragen.
Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich nicht ankommt. Also für die Rechtswissenschaft kann ich jetzt nicht sprechen, da fehlt mir die Erfahrung. Aber ich weiß es zum Beispiel von der Geschichtswissenschaft. Also ein Augenzeugenbericht in der Quelle ist so gut wie nichts. Also wenn irgendwo steht, dass jemand was gesehen hat, weiß eigentlich jeder Historiker, naja, das ist vielleicht besser als gar nichts, aber es ist auch nicht wirklich viel. Wenn du zwei oder drei unabhängige Augenzeugenberichte in den Quellen hast, ist es schon ein bisschen besser, aber es ist halt trotzdem, wissen die genau, dass das fehlbar ist, dass das politisch motiviert sein konnte, dass es überhaupt in diese Quelle kommt. Das heißt, es ist so wirklich die unterste Liga des historischen Wissens sind über, also irgendwie tradierte Augenzeugenberichte. Das heißt, die wussten schon immer eigentlich, dass das ganz die Leute können sich verguckt haben, sie können was anderes gesehen haben, es kann aus politisch motivierten Gründen in die Quelle gekommen sein, es kann falsch abgeschrieben worden sein. Also diese ganzen Fehlbarkeiten unserer Wahrnehmung werden ja durch den Überlieferungsprozess nochmal potenziert. Insofern bei den Geschichtswissenschaften ist das jetzt gang und gäbe da.
Genau, aber da will ich trotzdem kurz einhaken, Marius. Richtig, man hat schon diese Relativierung im Kopf, aber die Begründungen sind tatsächlich meist nicht so richtig genuin wahrnehmungspsychologisch, sondern es ist das eigentlich... Das
stimmt, aber es wird skeptisch gesehen.
Es wird skeptisch
das,
gesehen,
wie genau. Wie du sagst, ne, die argumentieren dann eher mit zum Beispiel dieser Motiviertheit, dass es
Motiviertheit
überhaupt
in die Quelle kommt, oder ne? Was typisch ist eben, der war wahrscheinlich abgelenkt oder der hat gerade nicht richtig hingeschaut, was auch immer das ist richtig hingeschaut. Vielleicht ist das so eine naive Sicht darauf, dass es eben, dass vielleicht die Aufmerksamkeit darauf war, aber die Verarbeitung, die tiefere nicht gegeben war, oder was auch immer das bedeutet.
Oder unter Folter oder was
richtig,
auch immer.
Ne? Genau.
Also es gibt viele Gründe dann, ja.
Aber es gibt eben wenig, also beim blinden Fleck muss man natürlich immer relativierend sagen, wir bewegen uns im Raum, das ist ja das Großartige. Wir haben deswegen sehr, sehr viel weitere Bildinformationen. Es ist sozusagen, unser Leben ist so dynamisch, dass es keine so ganz große Rolle spielt mit dem blinden Fleck. Damit kann man gut leben und deswegen, man sieht es ja auch, wir bauen nicht dauernd Unfälle wegen dem blinden Fleck und so weiter. Aber wenn wir wirklich statisch auf etwas schauen und vielleicht zum Beispiel nur ein Auge gerade zur Verfügung haben oder eben aus einem bestimmten Winkel nur ein Auge zur Verfügung haben, das darf man ja auch nicht vergessen, in bestimmten schrägen Winkeln kannst du nicht einfach mit dem anderen Auge kompensieren, weil wir haben nicht einfach nur so eine Sicht, dass wir alles im Blickwinkel von 180 Grad eben mit beiden Augen sehen können. Das ist auch eine Mehr, ja, also dass wir immer diese Redundanz haben, aber wenn wir eben statisch auf etwas schauen, ist tatsächlich das, was auf dem blinden Fleck ist, eine Konstruktion. Das ist eine krasse Aussage, die wirklich teilweise nicht mehr mitgegangen wird. Also wo man dann eben vielleicht eher sagt, naja, aber das ist ja artifiziell und so weiter. Oder was wir mal mit der Augensarkaden, also mit der Sarkadenblindheit hatten, dass man während einer schnellen Sarkade komplett auch blind ist. Selbst wenn das jemand mal verstanden hat, so richtig glaubt man es ja nicht. Ja? Und dass das so eine richtig krasse Relevanz hat. Ja, zum Beispiel im Straßenverkehr. Also wenn du halt gerade dummerweise eine Augenbewegung der Schnelle gemacht hast und da ist in dem Moment der Radfahrer eben rübergefahren und ist dann aber wieder hinter dem A-Holm verschwunden, also das ist diese vordere Strebe beim Auto, ja, dann ist das eben gut erklärbar, warum du ihn danach überfahren hast. Und das sagt nicht, dass du nicht schuld bist, aber du konntest es gar nicht sehen. Also mit einem Wort, du bist nicht sicher genug da gewesen in dieser Situation, weil du musst eigentlich sowas einberechnen, aber wir kriegen auch nicht so ein Training. Also dass wir eben vielleicht nicht einfach nur mal sagen, schau doch noch mal ein zweites Mal, sondern auch erklären, das kann an was ganz Realem liegen. Und es ist nicht deswegen, weil man gerade unaufmerksam war, sondern du konntest das nicht sehen. Und diese Information und dieses Wissen ist tatsächlich relativ bescheiden bisher in andere Bereiche reingegangen. Bei Augenzeugenberichten ist es ganz bestimmt so. Da sind allerdings andere Dinge natürlich noch relevanter. Beispielsweise, das hatten wir ja auch mal mit diesem sogenannten im Englischen Other Race Effekt, dass man vielleicht manche Personen gar nicht so gut auseinanderhalten kann, weil wir das tatsächlich nicht richtig können. Und nicht deswegen, weil aber die Gesichter so ähnlich sind, sondern weil wir einfach eine Incapability haben in diesem Bereich. Und das aufmerksam zu machen, ist ja eigentlich auch so ein bisschen, also auf jeden Fall meine Mission definitiv und ich hoffe auch eure Mission, dass man immer wieder Leuten klar macht, der kognitive Apparat eines Menschen und eines jeden biologischen Systems ist halt, und zwar nicht, das ist nicht schlecht oder sowas, sondern es hat eben charakteristische Heuristiken, charakteristische fehlende Informationen, die in einer wirklich genialen Weise aufbereitet werden, sodass wir es im Alltag kommen wir super durch, aber wenn du es auf die Spitze treibst, wirst du diese massiven Probleme tatsächlich erkennen können, eben zum Beispiel bei visuellen Täuschungen. Da sieht man das dann ganz, ganz augenfällig.
Genau, und ich würde tatsächlich auch sagen, jetzt das, was du sagst, Marius, ist natürlich total richtig mit den die wissenschaftliche Analyse der Augenzeugenberichten und so, das ist ja die systematische Auseinandersetzung, aber trotzdem, besonders jetzt so im historischen Kontext, haben wir ja eine gesellschaftliche Faszination mit Zeitzeugen zum Beispiel, dass man halt sagt, so ja, aber der war ja dabei, der war bei der Schlacht von XY dabei, der hat das alles gesehen, der hat das alles wahrgenommen und sein Augenzeugenbericht ist jetzt stellvertretend dafür, wie es wirklich war. So, das ist eine Quelle, die auch kritisch dann natürlich in den jeweiligen Wissenschaften betrachtet wird. Aber jetzt mal in der populären Auseinandersetzung damit würde ich dann schon sagen, dass es da, dass diese Kritik A nicht angelegt wird und auf der anderen Seite gibt es sicherlich abstruse Schriftsätze bei den zahlreichen Gerichten dieser Welt, wo wirklich auch ja unpsychologisch aus der juristischen Ecke heraus argumentiert wird, weshalb es ja dann auch Gutachten vor Gericht gibt, die dann halt mal sagen, naja, aber so wie sie argumentieren, kann das nicht sein, weil wir wissen aus der Psychologie jenes oder anderes. Und das ist ja auch ein großes Thema in der Rechtspsychologie, tatsächlich herauszufinden, wie glaubhaft eine Aussage ist und wie inwieweit das zusammenhängt. Und ja, also anderes Thema zum Beispiel, es gibt auch genug Neurowissenschaftlerinnen, die halt sagen, naja, dieser freie Wille, der taugt vielleicht als juristisches Konstrukt, aber neurowissenschaftlich müssen wir das auch sehr kritisch sehen. Weiß man natürlich nicht, ist eine noch zu klärende Frage, aber worauf ich einfach hinweisen wollte, ist ja auch, ich sag mal so, dieser blinde Fleck der Öffentlichkeit oder der unseres generellen Lebens auf solche Phänomene wie den blinden Fleck tatsächlich. Dass wir jetzt sagen, ja, ach, wir wissen das schon, wir wissen auch, dass wir andere Ethnien nicht so gut erkennen können und die für uns alle irgendwie immer gleich aussehen. Ja, okay, ist auch vielleicht ein bisschen witzig, kann man mal so einen politisch unkorrekten Kabarettwitz drüber machen, aber eigentlich ist uns das auch egal. So, da denken wir gar nicht drüber nach, weil wir es ja in vielen Punkten auch nicht müssen. Weil unser kognitiver Apparat, wie Klaus schon gesagt hat, eben auch primär darauf ausgelegt ist, dass wir irgendwie relativ funktional durch diese Welt kommen. Und wenn das halt nicht in unserem Erfahrungsraum drin ist, weil wir damit keinen Kontakt hatten, dann, also warum sollte sich das Gehirn dann damit beschäftigen, wenn wir es nicht aktiv dazu zwingen, tatsächlich? Und jetzt sage ich mal, jetzt auf den anderen Ethnien-Effekt bezogen, also es ist ja etwas, was man durch Training relativ, dem man begegnen kann, durch Training. Aber wer macht das denn? Wer setzt sich denn, also wir haben alle diesen anderen Ethnien-Effekt. Wir können andere Ethnien nicht so gut auseinanderhalten. Aber wer setzt sich denn, wenn die Person keine direkte Erfahrung in seinem sozialen Umfeld hat, mit einem großen Buch voller Menschen anderer Ethnien hin und sagt, so, jetzt lerne ich mal, die auseinanderzuhalten. Ich mache jetzt mal ein Trainingsprogramm. Das macht natürlich niemand. Weil diese Person es dann halt in ihrem Leben nicht braucht. Und das verdeutlicht eben, wie gesagt, nochmal dieses Filling in und auch dieses Perception when needed sozusagen. So, wir holen uns viele Informationen genau dann ab, wenn wir sie brauchen. Und es ist teilweise ineffizient, dass wir es jetzt, dass wir das unendlich lange speichern, storen, sondern wir konstruieren das alles so, ja, auf Kante genäht, würde man sagen, dass wir halt irgendwie durchkommen. Und deshalb vergessen wir ja auch zum Beispiel ganz viele Sachen, da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht.
Wir kommen eben sehr, sehr gut auch damit durch im Alltag, solange wir eben die natürlichen Grenzen der evolutionären Entwicklung im Prinzip nicht durchschreiten. Und das merken wir dann, wo machen wir dann wirklich mal Fehler? Das ist natürlich, wenn wir zu schnell mit dem Auto unterwegs sind, mit dem Fahrrad auch, Elektrofahrrad und so weiter, sind dann plötzlich einfach Geschwindigkeitsbereiche, die wir nicht mehr so richtig im Griff haben, weil sie evolutionär nicht gut entwickelt worden sind. Wir kriegen jetzt Probleme bei der Globalisierung, dass wir Menschen eben nicht auseinanderhalten, weil früher hat das einfach keine Rolle gespielt. Ja, wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir selbst schon in ein paar hundert Kilometern Entfernung die Menschen, die dann eben schon so ein bisschen anders ausschauen, Stereotyper verarbeiten als die Leute, die um uns rum sind. Und da merken wir dann plötzlich diese Problematik, aber auch das wird natürlich nachgetuned, das darf man auch nicht vergessen. Meist können wir eben unseren Wahrnehmungsapparat, unseren Gedächtnisapparat, eben sehr, sehr viele kognitive Funktionen noch nachadjustieren. Und wie du es ja auch richtig gesagt hast, also sobald wir viel Kontakt haben mit Menschen, anderer Hautfarbe beispielsweise, können wir anfangen, tatsächlich sie auseinanderzuhalten. Wir können Stimmen plötzlich wieder auseinanderhalten und ganz, ganz viele Dinge machen oder zum Beispiel, ich finde auch spannend den Effekt, dieses Own-Age-Effekt, also wir sind viel besser im differenzierten Wahrnehmen von unseren eigenen Altersgruppen, die um uns rum sind, Erfahrungshorizont, wenn der erweitert wird, dann haben wir erst Probleme und dann kommen wir langsam nach. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig intelligente Sache, auch das einfach abzuschalten, was wir nicht mehr brauchen. Dass wir bestimmte Sachen einfach automatisch annehmen, dass zum Beispiel ein Kopf immer aufrecht gesehen wird und nicht mehr einfach invertiert, umgedreht, weil wir es eben im Lebensalltag praktisch nicht mehr brauchen. Das heißt, wir schalten einen Mechanismus, den wir am Anfang noch gut können, schalten wir einfach ab. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir eben so ein umgedrehtes Gesicht fast nicht mehr von einem anderen Gesicht unterscheiden können, obwohl es vielleicht meine Ethnie ist. Also all diese Sachen sind faszinierend und immer optimiert für den Lebensalltag, den wir brauchen.
Genau, ein anderes Beispiel ist auch, hat man jetzt wunderbar in der Corona-Pandemie gesehen, dass Menschen einfach exponentielles Wachstum nicht so gut verstehen wie lineares Wachstum, was dann so weit geht, dass manche auch behaupten, das würde die Entwicklung, die Fallzahlen nicht exponentiell ablaufen würden, sondern ganz anders. Also da auch wieder eine, da werden einem auch die Grenzen des Verstandes aufgezeigt. Wir hoffen, dass wir die Grenzen eures Verstandes erweitert haben durch diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wenn was ist, schreibt uns kontakt@bamberger-psychokalypse.de und ich sage tschüss.
Danke, ciao, servus.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.